willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai, die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Thema Destillieren. Heute in Folge 42 mit dem Thema Holz. Wir hatten es in der letzten Woche ja schon grundlegend einmal angesprochen. Heute werden wir da etwas mehr ins Detail gehen und uns auch mit der Frage beschäftigen, wie wir Holz in Destillaten zum Beispiel zum Einsatz bringen können. Als Pflanze der Woche haben wir den Eukalyptus ausgewählt, weil Kai jetzt, ich glaube, gerade heute auch Eukalyptusblätter und eben Holz destilliert hat und uns da sicher einiges berichten kann.
Ja.
Auch heute wieder mit dabei Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen.
Ja, hallo.
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 Beginnen wir unsere Runde gleich mit dem Blick ins Glas. Marc, möchtest du heute den Anfang machen?
Das kann ich gerne machen. Hier in Ostfriesland habe ich ja schon den Frühling eingeläutet und teste mich durch unterschiedlichste Standard-Maibock-Biere und bin heute nach dem Hakebeck und dem Flensburger beim Herforder Maibock angekommen. Und ja, ist der günstigste überhaupt hier und ja, durchaus trinkbar, macht Spaß, schmeckt gut.
Großartig.
Kai, was hast du heute im Glas?
Mir ist aufgefallen, dass es in Spanien eine wahnsinnig großartige Auswahl an Wermut gibt und das war auch in Italien schon mal mir aufgefallen. In Deutschland kann man den meistens ziemlich lang suchen und deswegen habe ich mir heute einen halbwegs edlen Wermut ins Glas gegossen und bin ganz begeistert. Und beim Wermut ist mir eigentlich auch aufgefallen, dass wir den auch mal als Thema nehmen könnten, weil Wermut nämlich nicht nur hier im Süden beliebt ist und in alle möglichen Mischgetränke geht, sondern der wird nämlich wie ein Portwein auch aufgesprittet. Und ich dachte immer, ein Wermut ist ein eingelegter Wein mit Kräutern, aber da habe ich mich getäuscht. Das ist ein Wein und dazu kommt dann ein Alkohol, in den die Kräuter eingelegt werden.
Ja, spannende Angelegenheit. Nehmen wir mal auf die Liste mit auf und können wir in einer zukünftigen Folge auch einmal im Detail behandeln.
Er ist halt, weil wir kein Alkohol destillieren dürfen, ein bisschen weiter weg, aber er wird halt mazeriert eigentlich und dann mit dem Wein gemischt. Und es darf Zucker zugegeben werden, meistens nimmt man aber Traubenmost. Und er schmeckt halt, je nachdem, wo er herkommt und wie viel Mühe sich da der Hersteller gegeben hat, schon außergewöhnlich lecker teilweise.
Ja, dann haben wir wieder ein Folgenthema, das wir dann ausgiebiger behandeln können. Anja, was hast du heute vorbereitet?
Oh, ich bin wieder alkoholfrei unterwegs. Ich habe einfach Wasser mit Xylit und Orangenöl. Also so eine Orangenbrause im Grunde.
Klingt ja auch ganz erfrischend.
Ja, ist es. Wir haben Sturm draußen und die Orange macht ja ein bisschen fröhlich, ne?
Guck, bei uns ist gerade recht windstill, Anja. Habe ich das zu dir geschickt?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, seit 20 Minuten oder sowas. Ja, jetzt geht es mir echt auf den Sack hier. Das knallt hier schon wieder um die Ecken. Das reicht mir.
Wir haben gefühlt seit, ja, Donnerstag war ja Schulausfall, gefühlt jetzt bald seit einer Woche dauerhaft Sturm.
Ja.
Wir sind ja mittlerweile auch bei der Benennung schon wieder einmal quer durchs Alphabet durch. Also es war schon ein sehr sturmlastiges Jahr, würde ich mal sagen.
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei A gelandet, ne?
Genau.
Was hast du denn im Glas, Christian?
Ich habe passend zum Thema etwas Holzgelagertes.
Aha.
Und zwar einen Laphroaig Quarter Cask. Hm. Ein schottischer Whisky, sehr rauchig, mit der Besonderheit, dass er nach der Hauptlagerung noch eine Verfeinerung in einem Mini-Fass durchlaufen hat, also eine Fassgröße, die einem Viertel eines Originalfasses entspricht, deswegen auch der Name. Und da kommen natürlich die Holzaromen dann viel intensiver noch ins Destillat. Und ich dachte mir, das passt zum heutigen Folgenthema sehr gut dazu.
Ach, spannend.
Großartig.
Kommen wir auch gleich zur Pflanze der Woche? Oder wolltest du noch etwas sagen, Kai?
Ich wollte noch kurz was sagen, weil zum einen habe ich vergessen zu sagen, dass ich auch noch mit Wermut gefüllte Oliven habe. Das passt eigentlich gut zum Wermut, habe ich gedacht. Das ist interessant. Also da ist Wermutkraut drin anstelle von Sardellen oder Paprika oder was da sonst drin ist. Und weil du gerade von der Whisky gesprochen hast, ich habe mir noch einen Brandy geleistet, den ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte vorher. Und zwar ist das der Cardenal Mendoza. Den gibt es normalerweise überall eigentlich. Aber das ist eine Sondervariante von dem, den ich noch nie gesehen habe. Da steht drauf, unüblich geräuchert und rare cask finish. Der passt nämlich auch zum Holz wieder. Das ist ein Brandy, der 15 Jahre nach dem Solera-System gelagert ist. Und hier steht halt drauf, er ist dann in unüblichen Fässern gelagert. Was immer das bedeutet, er schmeckt außergewöhnlich und nicht so süß wie der Cardinal Mendoza sonst. Den trinke ich dann als Nachspeise zum Holz.
Ja, das könnte auch ganz spannend sein.
Aber sag mal, Wermut als Kraut hatten wir doch schon mal, ne? Mit dem Beifuß damals zusammen. Oder dem Absinth hatten wir da.
Beim Absinth hatten wir es dabei, ja.
Beim Absinth gehört er dazu, aber ich weiß nicht, ob wir ihn da tatsächlich als Pflanze hatten.
Ja, ich denke schon. Ja, schon, ne?
Ja. Ich werde dann noch einmal in der Liste nachstöbern und dann haben wir Gewissheit.
Ich hänge ja auch nur am Wermut, weil es den halt hier in Spanien überall gibt, in einer ganz großen Auswahl und verschiedenen Qualitäten. Und deswegen ist der halt dann eigentlich bei mir heute gelandet, weil ich wollte nicht schon wieder ein galizisches Bier trinken oder einen Wein. Dann habe ich gedacht, der Wermut ist mal was Besonderes. Und der Cardinal Mendoza, der passt zum Holz. Und destilliert habe ich Eukalyptus.
Genau, das hat mich auch sehr fasziniert, als ich die Bilder gesehen habe, dass ihr da in Spanien tatsächlich auch Eukalyptusbäume findet. Ist ja doch in Europa eher eine unübliche Pflanze.
Unglaubliche Mengen.
Aber Italien und Sardinien ist auch alles voll.
Also die Pflanze scheint alles zu überwuchern hier. Das ist tatsächlich fast schon unappetitlich. Und der ist einfach überall und verfolgt einen auf Schritt und Tritt. Und dann kann man gar nicht anders.
Da ich ein äußerst ausgesprochener Eukalyptus-Fan bin, habe ich mir vor 2 Jahren selbst hier mal einen Eukalyptus-Baum, wie soll man es auch immer nennen, gepflanzt. Allerdings habe ich gar nicht geguckt, welche Sorte es jetzt ist oder was es für einer ist. Bis jetzt hat er noch überstanden und wächst und gedeiht. Ich bin gespannt, was daraus wird.
Es gibt, glaube ich, 600 Sorten Eukalyptus und ich habe keine Ahnung, welchen wir da heute destilliert haben und ob es irgendwelche Unterschiede macht. Aber es ist, scheint hier in Portugal alles über, also Portugal in Spanien, überall der gleiche zu sein und der wächst halt hier einfach überall und flächig.
Hast du denn Öl auch bekommen bei deinem Destillieren?
Das Schlimme ist, ich kann es noch nicht sehen, weil ich keine sinnvollen Flaschen dabei hatte. Ich habe eine Flasche mit einem relativ weiten Hals genommen. Ich habe unüblicherweise 500 Milliliter rausdestilliert, weil ich dann sehen wollte, ob oben Öl schwimmt. Aber entweder ist das Öl extrem klar von der Farbe her, dass ich es nicht sehen kann, oder ich habe kein Öl.
Das wäre ungewöhnlich.
Anja, da kannst du uns ja gleich ein paar Fachinfos zukommen lassen. Ich habe nämlich auch gelesen, dass es mehrere Eukalyptus-Sorten gibt und eigentlich für die Destillation nur der Eukalyptus globulus sinnvoll nutzbar ist. Weißt du da Näheres dazu?
Also der Globulus ist einer. Das ist auch der blaue Eukalyptus, oder wird häufig blauer Eukalyptus genannt. Und der ist dann halt auch überall im Süden mitzufinden. Also Italien, Sardinien hat, ich schätze mal auch. Ich hatte mir die Blätter so ein bisschen vorhin angeguckt. Ich weiß nicht, ob das eine junge Form ist oder ob es tatsächlich ein anderer ist. Es gibt ja noch einige andere Eukalyptusarten, die man nutzen kann und die man destilliert. Und ich gucke mir die Blätter nachher oder morgen nochmal an und dann gucke ich, welche Art das vielleicht sein könnte. Ich habe immer die langen, ich habe gesehen, Kai hat vor einem Baum gestanden, die werden ja bis zu 60 Meter auch hoch und wir sind wahnsinnig schnell wachsend. Und Kai hat vor so einem Busch gestanden, war so ein kleiner und die Blätter waren eher rund und die Bäume hinter ihm haben diese langen Blätter gehabt. Und das ist so der Eukalyptus, den ich eben auch kenne und den habe ich auch destilliert unterwegs.
Ich muss noch mal leider meins gerade hier ändern. Karla hat mir gerade vorbeigebracht die Flasche, die wir destilliert haben. Und mittlerweile hat sich oben doch so ein Milliliter oder so abgesetzt. Also ein Millimeter sichtbar in der Flasche. Und das ist jetzt auch goldgelb.
Mhm. Genau, das ist auch ein helles, gelbliches, ätherisches Öl.
Ja, genau. Wir haben es sehr kurz vor dem Podcast destilliert. Da war es offensichtlich noch nicht zu sehen. Und ich habe halt auch wirklich eine blöde Flasche. Also hier hängt auch noch was an der Seite an der Flasche. Mhm. Und deswegen ist das eindeutig ätherisches Öl da.
Ich kenne so einen Shop im Internet, die verkaufen ganz tolle Flaschen, Kai. Irgendwas mit Destillatio oder so
ich
heißt
auch, ja. Ich habe sie noch nicht dabei. Ich habe gedacht, jetzt so Flaschen mit rumzuschleppen in Urlaub und so ist halt bescheuert. Und wir nehmen halt irgendeine Flasche, wenn wir dann destillieren hier. Und ich habe kleine Sprayfläschchen dabei, aber halt nicht diese tollen 350 Milliliter Flaschen. Und dann musste ich in so eine Brandyflasche destillieren. Ja, und die hat halt einen weiten Hals. Und oben noch einen Kleber außenrum, dass man auch nicht sieht, was im Hals ist.
Was gibt es zum Eukalyptus sonst noch zu sagen bezüglich Wirkungsweise und Anwendung?
Also man kann erstmal sagen, dass er sehr tiefe Wurzeln hat und er einfach dem Boden das Wasser entzieht. Und damit wurde er halt in manchen Ländern einfach genutzt, um das Wasser rauszunehmen und es so als Malaria-Prophylaxe. Und deswegen wird er auch Fieberbaum genommen. Der Hauptwirkstoff vom Eukalyptusöl ist das, früher hieß es Eukalyptol tatsächlich, heute sagt man Cineol oder 1,8-Cineol. Und das ist einfach das, was auf die Atemwege gut geht. Das ist eine ganz starke Wirkung bei allen Erkältungen und bei allen Hustenerkrankungen oder bronchialen Erkrankungen. Das sind einfach schöne Stoffe, die Sekrete lockern, die dafür sorgen, dass das gut abgehustet werden kann. Das ist insgesamt, dass man tief durchatmen kann, dass man wieder frisch ist. Dann ist es einfach ein ganz starkes antiseptisches Mittel, also wieder also gegen Viren und Bakterien, so dass man einfach wirklich etwas Keimtötendes in der Umgebung hat, was dann wieder toll ist, wenn man die Erkältungssensoren hat, in hier Diffuser wieder, in den Brunnen, damit dann wirklich die Raumluft komplett gereinigt wird. Parallel wird das Immunsystem angeregt und damit haben wir dann wieder was für die Abwehr getan. Man sagt, insgesamt der Eukalyptus ist schmerzlindernd, der ist krampflösend, was ja auch ganz schön ist, wenn man hustet, dann ist man ja so verkrampft und hustet und da hat man das Gefühl, eigentlich fliegt einem gleich alles raus. Und der Eukalyptus beruhigt das und sorgt dann eben dafür, dass der Schleim, der Sputum leichter dann ausgeworfen werden kann. Er ist fiebersenkend und von daher insgesamt gut. Bei Erkältungskrankheiten jeder Art. Er hat die Eigenschaft, also durch das Eukalyptol oder das Cineol, dass Sauerstoff in die Körperzellen reingetransportiert wird. Damit wird wieder die Atmung aktiviert. Hier haben wir wieder, dass dann auch damit die Leistungsfähigkeit im Kopf und im Körper ansteigt. Der Geist wird angeregt, der Geist oder der Verstand wird geschärft. Wir sind wieder klarer. Das heißt also unterm Strich, wir sind mit der Konzentration besser dabei. Und auf der seelischen Ebene ist es einfach erfrischend, kühlend, insgesamt anregend, wo man dann sagen kann, na prima, hier können wir jetzt so in den Tag starten und haben etwas ganz Feines dann für die Art. Ja. Das mal so am Rande. Ach so, und der ist total ergiebig. Vom Eukalyptus werden ja in der Regel nur die Zweige, also die Blätterzweige, die dünnen Zweige, mit destilliert. Und man braucht 50 Kilo Kraut oder Zweige, um dann 1 Liter ätherisches Öl zu bekommen. Und das ist schon verhältnismäßig ergiebig. Ne?
Ja.
Also wir haben auch damals irgendwie, ich weiß gar nicht, 500 Milliliter, 450 abdestilliert und hatten, glaube ich, 5 Milliliter von dem Eukalyptusöl.
Also wir hatten heute natürlich auch schlechte Grundvoraussetzungen, weil wir haben den Eukalyptus schon gestern geerntet und ihn dann doch noch einen Tag lang liegen lassen, weil wir es gestern nicht geschafft haben. Und heute wollten wir dann draußen destillieren und dann kurz bevor wir anfangen wollten und draußen schon alles aufgebaut hatten, ist es dann so stark windig geworden, dass wir dann doch wieder in den Wohnwagen rein sind. Und man hat natürlich hier nicht so fein zerschneiden können wie zu Hause, wenn man wirklich Platz hat. Und ich wusste, der Podcast, ich muss dann fertig sein irgendwann auch nach ein paar Stunden. Und deswegen haben wir ein bisschen schnell mit der Schere die Blätter geschnippelt. Und ich habe 2 Destillationen gemacht. Ich habe ja auch das Holz destilliert, weil ich den Unterschied sehen wollte.
Na, ich glaube, das Holz ist gar nicht so ergiebig da. Und die Blätter, also ich habe auch immer getrocknete Blätter genommen. Und einmal haben wir frische genommen. Aber wenn man die dann zerschneidet, das klebt ja an den Händen, das ist ja der helle Wahnsinn. Ne?
Ja, das tut es. Ja, also wir haben auch so einen ganzen Bund. Also man sieht es, glaube ich, auch auf einem von den Fotos. Die kann ich dann ja auch zeigen. Aber ich habe so einen ganzen Bund im Arm gehabt und dann ins Auto gelegt. Dann hatte ich eigentlich schon Angst gehabt, das da liegen zu lassen über Nacht im Auto, weil ich gedacht habe, das verklebt mir die ganze Sitzbank.
Ja. Also ich hatte auch Probleme, das von den Händen wieder runterzukriegen. Aber auch das Zeug kann man wirklich gut mit ein bisschen Öl anlösen und dann wieder über den Körper verteilen. Hat man schon die erste Möglichkeit der Anwendung. Ne?
Ja, genau, ich habe auch gedacht, es schadet ja nicht, wenn ich am Körper habe. Und so, es kann ja bleiben.
Das würde ich jetzt aber mal nachfragen wollen.
Antiviral?
Ja, antiviral ja. Ich habe aber gelesen, dass Eukalyptus zum Teil auch hautreizend wirkt. Ist da was dran?
Ja, aber der Hautreizeffekt ist ja für durchblutungsfördernde und schmerzlindernde Eigenschaften. Also das ist ja bei einigen Ölen, dass sie dafür auch dann wirklich genutzt werden. Klar, es gibt so Öle wie Zimt, die sind auch hautreizend, das ist aber nicht gewollt. Und deswegen ist das zum Beispiel eins der Öle, die nicht ins Vollbad gehören oder ins Fußbad, weil es einfach durch die Wärme viel zu reizend wird. Aber beim Eukalyptus kann das sein, dass es einfach die Durchblutung anregt und damit einfach positive Effekte hervorrufen kann. Und dann gibt es ja auch verschiedene Eukalyptusarten und dann ist ja der Citriodora, das ist eine ganz sanfte Art, die kann man für Kinder nehmen und der Globulus ist eigentlich nicht so für Kinder geeignet, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber so ist es von den Eukalyptusarten dann auch.
Und wie würde ich Eukalyptus anwenden, ätherisches Öl oder Hydrolat, innerlich, äußerlich?
Immer äußerlich. Also das Hydrolat würde ich dann halt in die Raum, also hier einen Diffuser, Vernebler oder sowas geben zum Vernebeln. Man kann den Eukalyptus, also die Blätter oder auch das Hydrolat als Tee trinken. Ich bin kein Freund davon. Ich mag es einfach nicht. Aber wer Eukalyptus mag, der kann sicherlich einen Teelöffel auf einen Becher heißes Wasser trinken, also als Teeersatz. Das ist dann fiebersenkend, das ist schmerzlindernd, ist natürlich auch bei Erkältung gut. Man kann dann gleichzeitig, während man das trinkt, inhalieren, weil der Dampf aufsteigt, macht dann auch nochmal die Nase und die Bronchien frei. Von daher geht ganz gut. Und ansonsten einen Tupfer nehmen, da einen Tropfen drauf in die Nähe legen. Das verströmt auch nochmal im Raum. Oder einen Esslöffel Öl, einen Tropfen ätherisches Öl und dann die Brust einreiben, Rücken einreiben. Und dann gibt es noch die Möglichkeit bei Harnwegsinfekten, dass man auch da den Bereich um die Blase, Schambereich und auch im Kreuzbein, also hinten unser Kreuz, wo wir meistens Probleme haben, einreibt, dass es dann auch nochmal entspannend, schmerzlindernd und auch für den Harnwegsinfekte keimreduzierend.
Ich habe vorher mal ein Schlückchen probiert auch, weil dann kann ich nicht widerstehen, wenn das in so einem kleinen Gläschen drin ist und man schnuppert und man probiert halt. Und ich finde es interessant eigentlich als Geschmack, aber ich möchte es jetzt auch nicht so pur in dem Glas, kann ich mir das nicht vorstellen.
Stark verdünnen.
So. Der müsst irgendwas mit dazu noch auf jeden Fall.
Ja, ein Liter Apfelsaft oder so.
Ich denke als Zucker in den Gin. Zucker.
Ja, Xylit, genau. Und das Tolle am Eukalyptus ist, der wächst ja wahnsinnig schnell. Du sagst schon, da ist alles überwuchert und sowas. Und wir hatten uns in Sardinien unterhalten und die haben auch gesagt, ja, eigentlich ist es für die wie Unkraut. Und deswegen nehmen die das Holz, die hauen die Bäume ja einfach ab, im Winter zum Heizen. Es gibt kein ätherisches Öl, es gibt keinen Geruch von dem Eukalyptus, sagten sie, aber eben schnelles Holz.
Also es scheint nicht mal wirklich zum Heizen zu taugen, kann ich mir vorstellen, weil es ist wahnsinnig feucht und grün. Und ich kenne es noch von Andalusien, wo ich vorher gewohnt hatte, da ist auch Eukalyptus gewachsen. Da war das Ganze eine trockenere Landschaft als hier oben im Norden von Spanien. Und da war der Eukalyptus eigentlich ein unbeliebter Baum, weil der das Wasser aus dem Boden gezogen hat.
Aber das ist ja der Grund, warum andere den gerade haben, weil der das Wasser aus dem Boden zieht, die Umgebung trocken macht und damit eine Malaria-Prophylaxe hat. Die Mücken können ja dann nicht existieren und damit ist das auch ein Schutz für die Umgebung. Und wie gesagt, Sardinien, die hauen die Bäume runter, damit die tatsächlich das Holz haben und bei denen funktioniert das immer gut.
Also hier wird der Eukalyptus auch sicher brutal angepflanzt. Man hat hier riesengroße Felder, da sind immer gleich ein paar Hektar voll mit Eukalyptus, der da kreuz und quer wächst. Und dann gibt es wieder nebendran ein Stück, wo einfach irgendeine Erntemaschine durch ist, die einfach völlig willkürlich und wahllos da komplett alles wegschreddert. Egal, ob das groß oder klein ist. Hinten fliegen die Äste raus und da bleibt halt eigentlich nichts übrig. Also das ist offensichtlich was hier für die Papierindustrie oder sowas angepflanzt wird. Mhm. Wahrscheinlich machen die Klopapier draus oder keine Ahnung. Aber es sind gigantische riesengroße Wälder, die hier überall drüber wachsen und offensichtlich auch dominieren, weil der verbreitet sich auch überall hin. Und da, wo der halt irgendwie wirtschaftlich genutzt wird, da scheint es einfach völlig lieblos komplett abgeholzt zu werden. Deswegen hatten wir auch gar kein Problem, irgendwo hinzugehen, wo vorher schon die Erntemaschinen drüber gefahren sind, um dann an irgendeinem verwüsteten Stück halt an so einem kleinen nachwachsenden Stück dann zu bedienen.
Nee, hätte ich auch nicht.
Gut, gibt es zum Eukalyptus seiner Anwendung und Wirkungsweise noch etwas zu erzählen?
Also ich könnte sagen, dass das Eukalyptol entzogen wird und auch nachproduziert wird und dann wird es in Gelumbertol und Solidum-Kapseln zum Beispiel verabreicht, um halt auch bei Atemwegserkrankungen zu arbeiten. Und ich habe irgendwann mal gelernt, alles, was für die Bronchien gut ist, für die glatte Muskulatur, ist eben auch für die Blase hilfreich. Wir hatten letzte Woche den Sandelholz auch, der ist für die Atemwege im Grunde gut und für den Harnwegsinfekt oder Harnbereich und Urogenitalbereich ebenfalls. Mal weil es dieselben Muskulaturschichten oder Zellschichten sind.
Ich hatte übrigens noch mal geschaut letzte Woche, was das Sandelöl bei uns kostet und es ist tatsächlich ziemlich hochpreisig und ich habe es aber gar nicht gewusst, weil ich einfach ja mich bei den Testern bei uns bedienen konnte und deswegen hatte ich das immer bei mir, ohne eigentlich zu wissen, wie wertvoll das ist.
Mhm. Ja, 35 Euro pro 5 Milliliter haben wir, glaube ich, gestern nochmal nachgeguckt, ja.
Genau.
Gut, Sandelholz ist ja nicht das einzige Holz, das man destillieren kann. Ätherische Öle gibt es aber meines Wissens aus Holz nur relativ wenige.
Ja, also die Zeder gehört damit zu, die Zirbe gehört damit zu, die Latschenkiefer, weil sie ja immer das Holz und die Nadeln auch hat. Sandelholz. Das sind jetzt mal die, die mir ganz spontan einfallen.
Wie ist das eigentlich bei der Zeder? Ich kenne es nur aus dem anderen Bereich, aus Humidoren, dass da ja Unterschiede bei der Zedernart gemacht werden. Und ich glaube, die spanische Zeder ist die, die gute Gerüche, gute Wasserspeicherkapazität und ähnliches hat. Gibt es da bei der Destillation auch Einschränkungen, welche Art der Zeder wir da nutzen können?
Also bei der Zeder sollte man ja die Atlantik-Zeder nehmen, Citrus Atlantis, Atlantik, weil das die echte Zeder ist, das ist die Libanon-Zeder, von der eben das Holz auch benutzt wird. Dann gibt es
Libanon gibt es so gut wie keine Zeder.
Keine mehr, weil Kleopatra und die ganze Umgebung eben alles abgeholzt hat für die Kriegsschiffe und Produktion Libanon der Schreine und sowas. Dann aber da sind
hat die Zeder in der Flagge, aber nicht auf dem Land wachsen.
Jetzt dürft ihr mich erstmal informieren, wenn ihr Holz destilliert. Das habe ich noch nie gemacht. Wie destilliert ihr denn Holz?
Ich habe letztens mal Eichenholzspäne destilliert, nicht für ätherisches Öl, weil da war mir klar, dass das nicht funktioniert, sondern eher als Versuch, ob ich eine Art fassgelagerte Spirituose in Form von Hydrolat erzeugen kann. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Holzspäne wurden einfach in die Kolonne gefüllt, unten in den Kessel Wasser und dann ganz normal, wie man halt eine ätherische Öldestillation auch durchführt, ordentlich aufheizen, durchdampfen lassen, durch den Kühler und in ein Fläschchen auffangen. Hat ganz gut funktioniert. Das Holzaroma war definitiv vorhanden. Ich weiß nicht, ob es einen Vorteil bringt, dass man destilliert und nicht nur die Holzspäne in Wasser einlegt. Das habe ich noch nicht in einem direkten Vergleich gemacht. Aber die Destillation an sich hat den Geruch, den man vom Holz wahrnimmt, tatsächlich auch ins Hydrolat übergebracht.
Das hast du aber nur mit Wasser gemacht oder hast du das auch mal, weil du es ja darfst, in Österreich, wollte ich nochmal sagen, schon mal mit Neutralalkohol gemacht?
Nein, das habe ich nur mit Wasser gemacht, auch mit dem Hintergedanken, dass Alkoholdampf äußerst aggressiv ist und teilweise, anders als wenn man eine Spirituose im Fass lagert, der Dampf auch andere Stoffe aus dem Holz ziehen kann, die dann geschmacklich nicht ganz so erwünscht sein könnten.
Okay.
Das wäre aber auch wieder ein spannendes Thema, weil spätestens beim Gin dann ja teilweise auch wieder Holz mit drinnen ist. Ne? Gin gibt es ja auch gelagert oder halt auch mit Holz destilliert.
Welche Art von Holz wäre da dann drin? Sind das ätherische ölhaltige Hölzer oder auch sowas wie Eichenchips?
Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich habe auf jeden Fall Gin gesehen mit Holz drinnen und ich glaube, Wacholderholz ist sehr aromatisch, wenn man es mit dazu gibt.
Und wenn man es beim Destillieren dazu gibt, meinst du jetzt?
Ja.
Okay.
Ich weiß, dass die Fichte verwendet wird, da weiß ich aber nicht, ob dann das Holz oder die Nadeln sehr wahrscheinlich eher sind.
Also Fichtennadelgeist, das kennt man ja. Also sprich, dass man die, wie heißt es denn dann noch, wenn man im Frühling die Fichtenzipfel...
Maiwipfel.
Wie sagtest du?
Die Maiwipfel.
Ja, genau. Das destilliert man doch auch, oder nicht irgendwo?
Na, aber die Jungen nimmt man eigentlich, um da Sirup draus zu machen, oder man isst die direkt so, wenn man sie in Schokolade packt oder sowas dann. Aber letzten Endes sollte man das eben nicht in Massen machen, weil es die Fichte einfach schädigt und sie geht ein, sie kriegt Parasiten und sie schafft dann nicht das Überleben. Das wäre ja schade.
Ja.
Ich glaube, es war die Stockholm-Brennerei. Da hatte ich irgendwas mit Orange, Pfeffer und irgendeinem Holz dabei. Aber ich kriege es nicht zusammen. Jetzt muss ich recherchieren. Muss ich mir die leeren Flaschen angucken zu Hause.
Ist ja halb so schlimm. Grundsätzlich würde ich mal sagen, man kann jedes Holz destillieren. Ob es Sinn macht, ist dahingestellt. Wenn ein Holz besonders gut riecht, nachdem es geschnitten wurde, würde ich schon empfehlen, das auch mal in die Destille zu packen. Ja. Beispiel auch bei Holzspäne, die bei Verarbeitungen und so anfallen. Einfach mal, wenn sie sehr gut duften, ab in die Destille damit ausprobieren. Schlimmer als, dass man dann nachher eine Flasche mit geschmacklosem und geruchlosem Wasser hat, kann es ja nicht sein.
Ich kann ja noch mal was sagen, was eigentlich so aus der Praxis kommt, weil ich denke, wenn man in so einer Großbrennerei eben dann versucht, Holz zu destillieren, dann würde ja so ein Gartenhäcksler ein tolles Gerät sein, wo man einfach kleine Äste und Holz reingibt und das hackt. Oder wenn man im Sägewerk arbeitet, dann kann man da diese Sägespäne bestimmt hervorragend nehmen, weil die schon schön klein sind. Zu Hause sind wir heute aber mit dem Eukalyptus, mit den dünnen Eukalyptus-Ästchen ganz schnell an unsere Grenzen gekommen, weil wir das hier mit einer Gartenschere und einem Messer eigentlich kaum zerkleinern konnten. Und ich bin mir sicher, also das war ein sehr feines Aroma, es war Eukalyptus mit eindeutigen Holznoten. Das war wesentlich schwächer von der Eukalyptusnote her als der Eukalyptus, wo wir die Blätter später destilliert hatten. Wir haben da auch kein ätherisches Öl gesehen. Aber das Zerkleinern war eigentlich was, wo wir wussten auch schon vorher, dass wenn wir das noch viel sorgfältiger und kleiner gemacht hätten, dann wäre natürlich das Ergebnis und die Ausbeute besser. Und wenn man in einer Großbrennerei oder irgendwo industriell arbeitet und da halt riesige Mengen reinschaufeln kann, so wie diese Eukalyptus-Destillation bei der Sendung mit der Maus zum Beispiel, dann sind das ganz andere Dimensionen. Da kann man mehr oder weniger die Pflanze ja fast komplett reinpacken. Es wird ja auch beim Lavendel gemacht, dass der teilweise mit Stumpf und Stiel destilliert wird. Aber bei uns mit der 2-Liter-Anlage ist es sicher sehr sinnvoll, das alles wirklich möglichst klein zu schreddern und zu hacken und zu machen.
Wichtig bei der Holzdestillation ist einfach, viel Oberfläche zu schaffen, damit auch viel der ohnehin schon schwachen Aromastoffe mit ins Destillat übergehen kann.
Ja.
Das ist ja zum Beispiel auch bei der Holzfasslagerung von Spirituosen so. Je kleiner das Fass, desto größer das Verhältnis Füllvolumen zur Oberfläche und desto intensiver wird dann auch der Holzgeschmack ins Destillat übergehen.
Es wäre auch interessant zu wissen zum Beispiel, ob das Kernholz zum Beispiel von dem Maulbeerbaum, das ist ein fantastisches Holz, wo man Spirituosen mitfärben kann und die dann noch ein ganz tolles Aroma bekommen. Wenn man sowas mal hat, ja, das Holz von dem Maulbeerbaum, wenn man das in so eine Spirituose mit reingibt, einfach so ein paar Holzspäne davon, das ist großartig. Aber es ist ja das Kernholz, was da genutzt wird. Und wenn man jetzt aber das Holz mehr am Rand nimmt oder kleinere, dünnere Äste, wie wir das heute gemacht haben, ist ja die Frage, ob das schon vielleicht wieder ein ganz anderes Aroma hat als das aus der Mitte raus und wie man das unterscheiden kann.
Gut, das wird jetzt bei Eukalyptus wahrscheinlich schwierig sein, weil die, glaube ich, nicht so viel dicken Wachstum aufweisen. Das sind ja größtenteils immer sehr dünne Äste. Da wird man sich schon schwer tun, mehrere verschiedene Holzschichten zu finden. Auf der anderen Seite bei Eiche zum Beispiel wird ja auch im Handel größtenteils das härtere Kernholz genutzt und auch daraus dann die Dauben für die Fässer geschnitten. Ich weiß nicht, ob man da dann auch diesen Vergleich ziehen kann, ob man überhaupt an zwei verschiedene Varianten desselben Baumes kommt.
Aber stell dir mal vor, du destillierst das Innerste von so einer 1000 Jahre alten Eiche, dann hast du ja 1000 Jahre Geschichte destilliert, eigentlich. Und wenn du jetzt den äußersten Rand destillierst, dann ist das gerade die letzten 30 Jahre oder sowas halt, dann hast du so sauren Regen und Industrie und was weiß ich was alles. Da müsste es ja theoretisch schon einen Unterschied geben. Zumindest vom Gefühl zu dem, wie es dann ist.
Es wäre jetzt mal spannend zu überlegen, wie das Wasser aus von außen den Weg durch den Baum nimmt. Ne? Ob der innere Kern beim, was weiß ich, 200 Jahre alten Baum, der wird ja wahrscheinlich die Ablagerung dann auch vom ganz normalen Regenwasser und so haben.
Ja, oder weißt über die Wurzeln aus der Tiefe, ne?
Ja, genau. Ob es halt durch das Innere des Baums wird es ja durchgehen, definitiv.
Es kommt Eiswasser und da gibt es einen Maibock.
Ja, das ist auch schön. Das Schöne am Maibock ist ja, dass man es jetzt noch draußen stehen lassen kann auf der Terrasse und dann ist immer kalt. Ob morgens oder abends. Ne?
Nein. Aber jetzt ist ja im Grunde die Birkenzeit, ne? Wo ja das Birkenwasser auch gezapft wird für Birkenwasser, für Champagner, den man draus macht und ich weiß gar nicht was. Das Birkenholz selber ist ja schwerer zu destillieren. Das kommt ja mehr so eine Pechart dann daraus. Ne? Deswegen wird das, glaube ich, nur mit CO2-Auszug gemacht, oder?
Jetzt wollte ich mich gerade freuen, weil ich hier wahnsinnig viele Birken auf meinem Grundstück habe, dass ich jetzt wieder eine tolle Idee habe zum Destillieren und dann mit deinem letzten
Satz machst du. Mach das mal bitte, ob das dann tatsächlich alles Teer wird oder ob da tatsächlich was anderes mal rauskommt.
Aber den Teer gewinnt man doch aus der Rinde, oder?
Ja, aber wenn du das Holz und die Rinde da jetzt reinschmeißt.
In meine Destille, die dann von innen geteert ist.
Ja.
Ja, da freut sich Kai wieder, dass ich eine neue Destille kaufen muss.
Ja, nur einen Topf. Aber
ich schicke Kai Bierke und er kann das ausprobieren. Der hat mehr Destillen.
Wir sollten alle mehr Teer und Harze destillieren und Öl und sonst was.
Ja, genau. Dein Umsatz freut sich.
Aber irgendwie war mir so, als wenn das mit der Rinde ein bisschen schwierig ist unter dem Holz und deswegen CO2-Auszüge gemacht werden. Bin ich jetzt nicht ausreichend informiert.
Da habe ich leider auch kaum Informationen darüber. Ich habe mal gelesen, dass Birke problematisch sein könnte beim Destillieren, aber kann mich jetzt nicht mehr auf die Schnelle erinnern, woran das jetzt gelegen sein könnte.
Also bei den Blättern könnte ich mich erinnern, weil die haben ja ziemlich viel Wachs, dass die alle miteinander verkleben und verkleistern. Und die Knospen selber, die verkleben eben auch. Und deswegen, ich hab Birkenknospenöl, aber das ist ein CO2-Auszug. Und die Blätter, weiß ich, dass wir das nie destilliert haben, weil da eben so viel Wachs dran ist. Auch wahnsinnig viel Bitterstoffe dann da drin. Also weiß ich nicht, ob das Sinn macht, die Blätter zu destillieren nachher.
Nee, klingt nicht danach.
Wenn ich an Bäume denke, dann denke ich eigentlich auch viel mehr an die Früchte oder Blätter und was außen hängt, weil ans Holz kommt man dann doch schwieriger manchmal und man will dem Baum ja auch nicht wirklich schaden. Deswegen sind so Sachen wie so Lindenblüten oder also so Pinienzapfen oder Tannen oder was auch immer halt irgendwie viel einfacher eigentlich als das Holz, wenn man jetzt nicht gerade in einem Wald lebt und da überall gesägt wird oder mit Holz heizt, dann hat man aber auch immer nur Buchenholz.
Oh, ich hätte gerne jetzt eine Birke, einfach um den Saft abzuzapfen.
Ja, Anja, ich habe genug. Erzähl mir, wie muss ich es machen?
Erzähle ich dir.
Gut, aber nicht jetzt.
Nein, das wird zu aufwendig.
Aufwendig, ja. Ich bin ja faul, weißt du doch.
Akkuschrauber, Plastikschlauchflasche.
Okay.
Holzflock, super. Gummi.
Es gibt ja YouTube.
Es wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie beim Ahornsirup, wobei auch das könnte ich mir spannend vorstellen, Ahornholz zu destillieren. Müsste ich mal schauen, ob man da rankommt, sinnvoll.
Das hatte ich sowieso auch gedacht, wenn ich da jetzt durch diese geschredderten Eukalyptuswälder gehe, dass es eigentlich spannend wäre, wenn da Harze wären. Also eigentlich glaube ich, dass man Harze ja sehr gut destillieren kann. Nicht, weil ich neue Destillieranlagen verkaufen will, sondern weil es halt wirklich stark ergiebig ist und ätherische Öle hat, was ich da bis jetzt gesehen hatte. Und wenn man dann an so einer selteneren Baumart vorbeikommt, dann hat ja das Harz vielleicht ätherische Öle, auch wenn der Baum selber wenig hat oder keins.
Ja, eine Kirsche hat tolles Harz.
Oh ja, Kirsche kenne ich auch. Also da habe ich das noch so im Kopf irgendwie, wie das aussieht, wenn das an den Kirschbäumen so runterläuft.
Schön rot und sowas, das ist ja toll.
Das sind auch manchmal so ganze, ganze große so dran, die man auch bestimmt, ne, gut sammeln kann. Ja, das ist so richtig groß und viel. Das habe ich so im Kopf jetzt. Also ich habe das noch nie geerntet, weil ich keinen Kirschbaum habe. Angeblich wachsen die bei uns nicht in unserem einsamen Tal. Aber aus meiner Kindheit habe ich das noch echt in Erinnerung, wie ganz viel so Harz an so einem Kirschbaum ist, wenn man da hochklettert. Das bringt mich auf eine Idee. Ich muss Kirschbäume finden.
Gut, ich glaube, dann müssten wir das Thema ja auch schon zumindest grundlegend mal abgehandelt haben. Zur Lagerung in Holz werden wir eine eigene Folge machen. Ich glaube, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Da gibt es ja unendlich viele Varianten und Methoden. Ich glaube, das müssen wir wirklich in eine eigene Folge auslagern, damit da auch dieses schöne Thema nicht zu kurz kommt. Auch hier ist es rechtlich möglich, dass ihr selbst experimentiert. Einfach gekauften Neutralalkohol in eine Flasche füllen, entsprechendes Holz dazulegen und zusehen, wie das Ganze dann vor sich hinreift. Aber wie gesagt, das werden wir in einer extra Folge behandeln. Wird sicher auch ein spannendes Thema werden und da gibt es einiges zu erzählen.
Und wer es probiert, ist es wichtig, dass man es nicht zu lange ziehen lässt. Also nicht einfach 6 Wochen vergessen, sondern das macht schon Sinn, das alle 2 Tage mal zu verkosten, weil dann ist es nämlich adstringierend. Jetzt habe ich das Wort.
Dann würde ich mal sagen, wir beenden für heute. Ich hoffe, es war für euch wieder einiges an spannender Information dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne unter 4@destillatiere.de oder unter unserer Facebook-Seite kontaktieren. Wir sind bemüht, wie üblich, alle Fragen zeitnah zu beantworten und hoffentlich auch in ausreichender Qualität. Wenn eine Frage auftaucht, die eine etwas längere Antwort erfordert, machen wir dann natürlich auch wieder einen Teil einer Folge daraus und versuchen das bestmöglich zu beantworten. Bleibt für heute nur noch, dass wir uns fürs Zuhören bedanken. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Destillieren. Bleibt experimentierfreudig. Versucht auch mal, Holzspäne in die Kolonne zu packen und seht, was dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und gibt neue Erkenntnisse.
Auf jeden Fall. Jo.
Dazu fällt mir ein, wenn die Rhododendren geschreddert werden, nehmt die zum Destillieren. Das Öl ist total gut.
Wann werden Rhododendren geschreddert? Herbst.
Spätsommer, Herbst. Also bei uns im Park und sowas, dann gehen die immer los und dann bin ich immer zu spät.
Okay, gut zu wissen.
Das ist ein tolles Öl.
Mhm. Und aufpassen bei den Thujas und Gartenhecken. Die riechen gut, aber die könnten ja unter Umständen giftig werden.
Dann haben wir auch eine Warnung noch angebracht. Wenn ihr mehr über giftige Pflanzen erfahren wollt, könnt ihr auch in den vergangenen Folgen stöbern. Relativ zu Beginn haben wir da einmal eine extra Folge dazu gemacht. Ich bin gerade am Schauen, ob ich die auf die Schnelle finde. Ja, Folge 16, Gefahren beim Destillieren war das. Und da könnt ihr einiges noch darüber hören, welche Pflanzen eher nicht geeignet sind, unter anderem auch Thujenholz und Thujennadeln.
Respekt, dass du das jetzt so schnell gefunden hast.
Ich suche immer noch.
Dann wollen wir uns nicht länger hier Nummer 40 mit auch. Kleinigkeiten aufhalten. Es sind natürlich alle vergangenen Folgen hörenswert. Fangt einfach bei 1 an und arbeitet euch bis zur aktuellen Folge vor. Dann habt ihr alles mitbekommen, was wir jemals besprochen haben und kein Thema verpasst. Da habt ihr dann eh genug zu tun. Seid dann eine Woche beschäftigt und nächste Woche melden wir uns dann wieder. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.